Bitte nehmt eure Bibeln und öffnet diese bei Psalm 73. Psalm 73. Heute Abend geht es in der Predigt nicht ganz spezifisch um das Gebet, aber um die Güte Gottes. Nämlich die Güte Gottes seinem Volk gegenüber. Der Psalm kommt von Asaf. Ihr seid euch bestimmt schon bewusst und kennt diesen Asaf. Er ist hier und da mal als Psalmenautor und Psalmenschreiber im Buch der Psalmen hinterlegt. Und im Psalm 73 haben wir eben gerade diese Bezeichnung, wo uns gesagt wird, dass es ein Psalm von Asaf sei. Das erste Mal, wenn wir von Asaf hören, ist in dem ersten Buch von den Chroniken, 1. Chronik. Und dieser Asaf wurde von David eingesetzt, dass er im Tempel dient. Im dritten Buch der Psalmen haben wir 11 Psalmen von Asaf. Dieses Buch der Psalmen wurde eingesetzt oder zusammengestellt, um bei der Anbetung Gottes zu helfen. So, lasst uns den Psalm erstmal gemeinsam lesen und dann werde ich euch die 2 Punkte aufzeigen, die ich für heute Abend vorbereitet habe. So, dies ist das unfehlbare, von Gott inspirierte Wort. Möge der Herr es nutzen, um uns zu segnen. Ein Psalm Asafs. Nur Gott ist gut gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Ich aber hätte schier gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Misstritt getan. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich den Frieden der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod, und ihr Leib ist wohl genährt. Sie werden nicht bemüht wie andere Leute und nicht geschlagen wie andere Menschen. Darum schmücken sie sich stolz und kleiden sich frech. Ihr Gesicht strotzt von Fett. Sie bilden sich sehr viel ein. Sie reden höhnisch und boshaft, drohen mit höherer Gewalt. Sie reden, als käme es vom Himmel. Ihre Worte haben Geltung auf Ehren. Darum wendet sich auch das Volk ihnen zu, und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, was merkt Gott? Weiß der Höchste überhaupt etwas? Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz Schuld gewaschen, denn ich bin doch täglich geschlagen worden und meine Strafe ist alle Morgen da. Wollte ich auch so rechnen, siehe, so würde ich das Geschlecht deiner Kinder verraten. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es schien mir vergebliche Mühe zu sein, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende merkte. Nur auf schlüpfrigen Boden setzest du sie, du lässest sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie geschah das so plötzlich und entsetzlich? Sie gingen unter und nahmen ein Ende mit Schrecken, wie einen Traum, nachdem du erwachst. Wie einen Traum nach dem Erwachen, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verächtlich machen. Als mein Herz verbittert war und es mir in den Nieren wehe tat, da war ich dumm und verstand nichts. Ich benahm mich wie ein Vieh gegen dich, und doch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei deiner rechten Hand. Leite mich auch ferner nach deinem Rat und nimm mich hernach mit Ehren auf. Wen habe ich im Himmel? Und dir ziehe ich gar nichts auf Erden vor. Schwinden auch mein Fleisch und mein Herz dahin, so bleibt auch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, kommen um. Du vertilgst alle, die dir untreu werden. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um zu erzählen alle deine Werke. Amen. Lasst uns noch einmal beten. Vater im Himmel, wir bitten, wie wir uns gemeinsam an diese Passage der Schrift begeben, dass Schuppen von unseren Augen fliegen, Herr, dass taube Ohren hören werden und Herzen, die aus Stein sind, anfangen, lebendig zu werden, dass wir dich erkennen in deiner Hoheit, dass du das, was in unserem Herzen schief und krumm ist, korrigierst und ausbesserst. Unser sündhaftes Herz, dass du uns nahe bist, Herr. Hilf uns, dich wahrlich anzubeten, ein Volk zu sein, das sich dir vollständig widmet in der Zeit des Studiums und des Lobpreises. Das bitten wir alles in Jesu heiligen Namen. Amen. In den Versen 1 bis 3 bringt uns Asaf eine Einleitung. Und in Vers 1 haben wir das erste theologische Prinzip, das er uns weitergibt. Schauen wir uns das gemeinsam an. Nur Gott ist gut gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzen sind. Und dann, direkt nach Vers 1, haben wir eine Änderung des Flusses oder dem, was er sagen möchte, direkt ein Abschnitt. Denn dort bekennt er etwas aus sich selbst, nämlich, dass sein Herz schier gestrauchelt wäre, dass er neidisch war auf diese. Ich weiß nicht, wie es bei euch steht, aber ich weiß nicht, ob es das Erste wäre, was ich dem Volk Gottes hier weitergeben würde. Also wenn ich jetzt in der Gemeinde stehe, dann wäre nicht mal das, was ich mit innerlich angefochten bin, als Erstes weitergebe. Ich war auch zum Beispiel die Woche sehr neidisch auf jemanden, der ein schönes Sportsauto hatte und hin und her. Und den Rest habe ich nicht richtig aufgeschnappt. Auf jeden Fall. Also eigentlich wollten wir ursprünglich Psalm 51 anschauen, wie David über seine Straucheln und seine Sünde weinte und diesen Bußpsalm dann eben auch zusammenfasste. Das werden wir aber jetzt dieses Mal nicht anschauen. Doch hier sehen wir, dass Gott gnädig ist, auch inmitten unserer Sünde. Und etwas, auf das wir auch blicken sollten, was essentiell ist, gerade beim 73. Psalm, ist, dass man den Fehler von Asaf betrachten möchte. Das, was fast dazu führte, dass er gestrauchelt wäre. Nämlich, dass Asaf die Güte Gottes anzweifelte. Nämlich die Güte Gottes den Boshaften gegenüber und die Güte Gottes den Gottesfürchtigen gegenüber. Wie kann es sein, dass die Gottlosen so viele gute Segen genießen, während die Kinder Gottes, während das Volk Gottes so viel Leiden durchmacht? Wie kann Gott gut sein und bösen Menschen gute Dinge geben. Das ist mit was Asaf angefochten wird. So haben wir zwei Punkte heute, die wir gemeinsam betrachten. Als erstes die Bitterkeit, wenn man die Vorsehung Gottes in Frage stellt. Die Bitterkeit, die Vorsehung Gottes in Frage zu stellen. Und dann als zweites, wie schön es ist, Gott nahe zu sein. Die Lieblichkeit, Gott nahe zu sein. Also, kommen wir nun zu den Versen 3 bis 15. Da haben wir die Anfechtung Asafs. Es ist ein Mann, der versucht, dem Herrn nachzuwandeln. Er möchte heilig sein. Und wenn wir diesen Abschnitt zu lesen, so sehen wir, dass er nicht nur heilig sein möchte, sondern dass er sogar danach strebt, heilig zu leben und darin auch erfolgreich wird. Wir wissen, dass das Bekenntnis von den Versen 2 bis 3, er finstere Dinge in seinem Herzen hat, doch nichtsdestotrotz ist er ein Mann Gottes, er dient im Tempel. Nun, so blickt er sich um und es scheint ihm, dass das Leben keinen Sinn für ihn ergibt. Sollte es nicht so sein, dass die heiligen Menschen gute Dinge haben? Sollte es nicht so sein, dass die Heiligen eben ein einfaches Leben haben und dass alles wie geschmiert läuft, dass alles einfach gut ist, das Erste, was er dann entdeckt, ist, dass die, die gottlos sind, ihnen geht es gut, die praktischen Atheisten, die ihre Sünden wegargumentieren. Sie sagen in ihrem Herzen, kann Gott überhaupt wissen, was ich hier tue? Kann er das überhaupt sehen? Und so kämpft er mit der Frage, wie kann Gott gut sein? Und wenn wir nur ganz kurz nochmal die Vogelperspektive annehmen von dem Text, so sollten wir die göttliche Vorsehung nicht versuchen zu entschlüsseln. Denn Asaf blickt auf Dinge aus seiner Perspektive her. Er denkt, das ist toll und das ist gut und das ist besser als das, was er hat. Denn Gottes Perspektive ist anders als unsere, die vielleicht ein paar Augenblicke sind, vielleicht auf ein paar Tage, Monate beschränkt, weil Gott sieht alles zu aller Zeit. Alles ist vor ihm offenbar. Asaf blickt nicht auf diese Dinge. Er trifft Entscheidungen, was gut sei. Er ist neidisch. Der Grund, wieso ich heute Morgen und auch heute Abend sagte, ist, dass man die Gottesvorsehung nicht interpretieren oder erforschen oder ergründen sollen, weil wir wissen nicht, wieso Gott all diese Dinge tut, die er tut. Denn das hat er uns nicht geoffenbart. Selbst gute Dinge, die wir dem Herrn im Gebet vorbringen. Und da gibt es Dinge, die wir niemals bitten sollen. Nämlich, dass einem Bruder schlecht gehen sollte, dass über einen Bruder eine schlimme Krankheit kommt oder so etwas. Und doch benutzt Gott solche Dinge, um in seinem Volk das Beste zu bewirken. Gott ist höher als wir. So sind wir doch einmal hier und sehen, wie Asaf die Güte Gottes in Frage stellt. Er beginnt in Vers 4 bis 12. Und da spielt er ein gefährliches Spiel. Er fängt nämlich an zu vergleichen. Er schaut auf die Unbeschwerlichkeit der Gottlosen, denn da heißt es, dass sie keine Qual bis zu ihrem Tod haben. Sie haben keine Rückenschmerzen, sie haben keine Angst, die andere Menschen vielleicht betreffen. Er sagt auch hier, der Asaf, dass sie fett sind. Und dass es ihnen nichts fehlt, also es ist ein übermäßigen Reichtum. Sie werden auch nicht bemüht, wie andere Leute, das haben wir in Vers 5. Sie fühlen nicht den Stachel von Hungersnöten. Vielleicht können sie die Hungersnot auch überleben, weil sie eben so viel Güter haben. Es scheint so, als würde es ihnen besser gehen, als würden sie physisch nicht so viele Dinge zu kämpfen haben. Und dann macht er weiter in Vers 6 und da spricht er plötzlich über ihren Charakter. Er sagt, dass der Stolz ihre Halskette sei. Sie denken dann an die Güte in ihrem eigenen Leben und fangen an, sich in ihrem eigenen Stolz zu verirren. Sie denken dann, etwas in uns selbst oder etwas in mir wäre dann der Auslöser. Sie denken sich auch, hey, wir sind doch ein Volk über den anderen Völkern. Wir sind was Besonderes. Wieso sollten wir nicht nur das Gute haben? Es ist aber diese unheilige Anschauung, die sie sich hier aneigneten. Oder vielleicht kann man das auch mit einem Film vergleichen. In dem Film seid ihr dann im Mittelalter und da ist jemand, ein Bekannter von einem Prinzen oder einem anderen hohen Fürsten. Und würde nun solch ein Mensch nun zu seinem Prinzen oder einer anderen hohen Person gehen, so würden sie von diesen Menschen verspottet oder beiseite gestellt werden, wenn man mit dreckigen oder unsauberen Klamotten kommt. Und dann in Versen 13 bis 15. Und dort sehen wir als Kontrast zu dem einfachen Leben der Gottlosen, nämlich die harten Zeiten, die harten Anfechtungen des Volkes Gottes. Und in Vers 13 und bis 15, da haben wir die Aussage von Asaf, wie er sich über diese Situation fühlt, was er davon hält. Auch wenn er versucht, in seinem Herzen heilig zu bleiben, so tut er trotzdem die Heiligkeit in Vers 13 in Frage stellen. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen, das sagt er. Er fragt: Hey, ist das alles umsonst? Bringt das alles nichts? Ich habe das alles für dich getan, Herr. Ich habe es versucht. Ich wollte ein heiliges Leben leben. Ich wollte dein Diener sein. Und es scheint mir so, als wäre das alles nutzlos. Es ist ein Leben, das man dem Herrn gibt, dem Herrn nachgehen möchte. Man möchte nach den moralischen Gesetzen wandeln und dem Herrn ein Wohlgefallen sein. Und so sagt Asaf in Vers 2, als wir damals lasen, dass er schier gestrauchelt wäre. Wir können somit sagen, dass Asaf die Heiligkeit oder beziehungsweise Asaf hat den falschen Gedanken, hat den Trugschluss geschlossen, dass, hey, ich bin heilig, ich habe heilig gelebt, ich habe mich heilig verhalten, wieso kriege ich nichts raus? Er nimmt quasi seine Religion und macht aus ihr eine Religion der Werke und des Wohlstands. Und das ist ein gefährlicher Platz. Denn was ist die richtige Ausrichtung? Nämlich, dass wir heilig sein, wie er heilig ist, dass wir nach Gerechtigkeit streben, dass wir uns danach sehnen, in Unschuld zu wandeln. Und das tun wir, weil Gott unseren Lobpreis verdient. So ist es das Richtige. Denn immerhin, er ist der Gott des Himmels. Und in Vers 14 spricht er dann von seiner Anfechtung. Denn ich bin doch täglich geschlagen worden und meine Seele, denn ich bin doch täglich geschlagen worden und meine Strafe ist alle Morgen da. Er sprach so zu dem Herrn: Hey, ich hatte jeden Tag damit zu kämpfen. Ich möchte gerne heilig sein. Ich möchte dir nachwandeln. Aber ich werde Tag ein und Tag aus von einem Auto überfahren, quasi. Und möchte ich nur noch einen Augenblick das hier vorbringen. Für mich scheint es so, als wäre Asaf hier ein sehr ausgelaugter, energieloser Heiliger, der selbst nach Jahren oder Monaten im Wandel für den Herrn viel sich einsetzte, doch jetzt nun sehr am Kämpfen ist, sehr entmutigt, sehr kraftlos. Und das sind die Bekenntnisse aus den Tiefen seines Herzens. Und noch einmal, ich möchte das sagen. So fasst er das zusammen in einem Lied für die Gemeinde. Und ich denke, darin gibt es einen großen Trost für uns, wenn wir das annehmen möchten. In Vers 15 sagt er sogar noch mehr: Wollte ich auch so rechnen, siehe, so würde ich das Geschlecht deiner Kinder verraten. Er sagt damit, all diese Befragungen, all diese Zweifel sind in seinem Herzen. Doch sie wurden nicht von seinen Lippen gegeben. Denn hätte er es getan, so hätte er die Beziehung zum Herrn durch den Schmutz gezogen. Er hätte das Volk Gottes so gesehen betrogen, denn er wurde eingesetzt von Gott, um in der Gemeinde zu leiten. Und das ist sehr wichtig, denn als Dienstträger in der Gemeinde, da sagt er, ho, hätte ich das geäußert, was in meinem Herzen ist, so würde man mich herauswerfen, quasi. Mich von meinem Amt absetzen. Er ist ein Heiliger, der zu kämpfen hat. Und ich möchte euch auch fragen, liebe Christen, gibt es Tage bei euch, wo ihr einfach schwer unter Druck seid, schwer mit der Sünde zu kämpfen habt? Ihr sagt vielleicht, oh, ich liebe zwar das Geld nicht, aber hätte ich Geld, dann hätte ich gerne dies und jenes und dann könnte ich dies und jenes haben. Okay, was wäre jetzt mit der Beförderung? Hätte ich die Beförderung, da gäbe es so viele Dinge, die mein Leben einfacher machen würden. Doch seht sie an. Diese Person, die andere Person, die vielleicht befördert wurde, man selbst nicht, sie ist entfernt von dem Herrn. Oder vielleicht auch von einem amerikanischen Sportler, der einen 15 Millionen in ein paar Jahren bekommt. Wie kann es sein, dass dieser Mensch, der nur ein bisschen rumrennt und hier mit dem Ball spielt, so viel Geld verdient? Und dann sieht man, wie sie ihre Leben verbringen in Drogen und Alkohol und in anderen boshaften Dingen. Habt ihr jemals mit so etwas zu kämpfen? Ich habe tatsächlich mit so etwas zu kämpfen. Und ja, tatsächlich, der Wohlstand der Gottlosen, ja, das bringt mich auch manchmal zum Nachdenken oder zum Fragen. Doch man sollte sein Herz bewahren. Man sollte sein Herz vor solchen Dingen bewahren. Und wenn du dich so fühlst, als wärst du gerade an der Kante, als wärst du fast dabei, einen Misstritt zu tun, so sollst du auch da, in dem Moment, auch die gleiche Anschauung annehmen wie Asaph. Auf den Herrn zu blicken und dort den Trost von ihm zu empfangen. So lasst uns da Vers 16 anschauen. So nimmt er seine Angst, seine Anfechtung. Und da heißt es nämlich, so sann ich denn nach, um dies zu verstehen. Aber es schien mir vergebliche Mühe zu sein. Als würde er erst noch sagen, oh, ich habe so viele Eindrücke und Gedanken, ich kann das alles nicht einmal sammeln, einen richtigen Platz bringen, nicht mal in Worte fassen. Es ist so ein Kampf. Und das so lange, bis ich in das Heiligtum Gottes eintrat. Darin konnte ich ihr Ende sehen. Doch inmitten dessen, nämlich dass er dem Herrn nah sein möchte, in der Anbetung, dort. Hier findet Asaph Trost inmitten der Gedanken, die ihn wie in den Abgrund ziehen. Meine Lieben, genau das ist der Grund, wieso ihr auch nicht den Gottesdienst verpassen solltet. Wieso der Gottesdienst nicht entbehrlich ist, dass man Woche ein und Woche aus, morgens und abends dabei sein sollte. Man sollte unter der Verkündigung des Wortes sein, denn das ist ein Gnadenmittel, das hat Gott uns gegeben. Das hat er für uns eingesetzt, um uns von dem Zweifel zu erheben, von der Angst und der Unsicherheit. All die Dinge, die in diesem Leben auch aufkommen. Dessen, was auch Asaph hier zu kämpfen hatte. In Vers 18 dann lesen wir: Nur auf schlüpfrigen Boden setztest du sie, du lässest sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie geschah es so plötzlich und entsetzlich? Sie gingen unter und nahmen ein Ende mit Schrecken. Wie einen Traum nach dem Erwachen, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verächtlich machen. Wie kam das? Wie kam er dazu? Wie kam er zu dieser Schlussfolgerung? Denn wie oft kommen wir, sagen wir ganz ehrlich, wenn wir in die Bibel reintauchen, wenn wir die Bibel lesen, wie oft lesen wir da, dass Gott gerecht ist, dass Gott die Gerechten segnet und die Gottlosen eben ein Übel zufällt? Und das ist, was er eben auch entdeckt. Und das ist für ihn ein Segen. Oder beziehungsweise, nein, wie oft sehen wir in der Bibel, dass die Gottseligen das Gute empfangen werden und die Gottlosen, sie werden gestraft. Das lesen wir oft. So auch hier. Und das ist eine Ermutigung für ihn. Denn wenn wir darüber nachdenken, was vielleicht unsere Familienmitglieder und einem selbst oder anderen Leuten Böses angetan wird durch die Gottlosen, so ist es eine Ermutigung zu wissen, dass Gott all diese Bosheiten nicht ungestraft lässt, sondern Gott, der Herr, wird richten. Und dann lesen wir etwas weiter. Wie Gott ihm sein Herz nochmal neu ausgerichtet hat, damit er die richtige Perspektive bekommt. Denn in Vers 21 bis 24, da sahen wir, wie Gott mit dem Asaf umging, selbst mit seiner Bitterkeit. Da war ich dumm und verstand nichts. Ich benahm mich wie ein Vieh gegen dich. Und doch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Seht ihr das? Die Verse 22 und 23. Da haben wir die Bosheit seines Herzens, aber auch die Güte und Gnade von Gott ihm gegenüber. Und das ist das Zweite, was er hier in der Anbetung entdeckt. Nicht nur Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes, auch gegen die Sünde, sondern hat auch die Gnade Gottes entdeckt. Als mein Herz verbittert war und es mir in den Nieren wehe tat, da war ich dumm und verstand nichts. Ich benahm mich wie ein Vieh gegen dich. Und doch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Trotz all seiner Zweifel und seinen finsteren Gedanken ist der Herr bei ihm, hält er seine rechte Hand. Das ist die Güte Gottes, die er hier empfängt und hier erkennt. Und in welchem Kontext begegnet ihnen das wieder? Nämlich in der Anbetung, im Gottesdienst. Ich möchte nur eine kleine Sache euch nochmal, auch auf diesen Text hier zum Vorschein bringen, und wir werden nicht lange mit dem Text hier uns aufhalten. Doch wir sehen, dass Asaf keine Antwort darauf bekommt, wieso die Gottseligen so viel leiden müssen und die Gottlosen so viel Segen haben. Er blickt auf den Charakter Gottes. Er blickt auf das Herz Gottes, seinem Volk gegenüber. Und das ist ihm sehr dienlich. Und dann im letzten Abschnitt sehen wir so etwas wie einen Lobpreis. Klar, der ganze Psalm ist das eigentlich, aber hier ganz spezifisch in den Versen 25 und 26. Da haben wir zwei meiner Lieblingsverse der Schrift. Da haben wir Asaf, wie er auf die Gerechtigkeit und Gnade Gottes blickt und eine Antwort darauf. Wen habe ich im Himmel? Und dir ziehe ich gar nichts auf Erden vor. Schwinden auch mein Fleisch und mein Herz dahin, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Wie weit ist Vers 25 und Vers 26 von Vers 2 entfernt? Ich denke, das ist ein großer Unterschied. Es ist sehr unterschiedlich. Da haben wir einmal den Mann, der neidisch ist auf die, die stolzen Herzens sind. Doch nun ist er zufrieden. Zufrieden in Gott. Wen habe ich im Himmel als dir, o Herr? Du bist alles, was ich brauche. Nichts auf Erden möchte ich als dich, Herr. Er hat so einen Dienst, von ihm ist solch ein wohltuender Dienst widerfahren in der Anbetungszeit. Es ist nicht nur eine Religion, es lebt nicht in einer Religion, der fast nun hier abschlittert und sich nur nach den Segen dieses Lebens ausstreckt und nur in Heiligkeit wandeln möchte, weil das ihm gut tun sollte oder das, was er daraus ziehen kann. So, nun geht es ihm um den Herrn. Er blickt auf den Herrn. Denn hier lesen wir nochmal, dass auch wenn mein Fleisch und mein Herz dahin sieht, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Hier spricht er von dem, was der Herr in ihm tat. Hier hat der Herr ihn verändert. Und ich möchte euch sagen, das ist nicht die Geschichte von einem unbekehrten, bußfertigen Mann, der nun nach der Buße erlöst wurde. Nein, das ist die Geschichte der Gnade Gottes in dem Herzen eines bußfertigen Kindes Gottes, der den Dienst Gottes empfangen konnte. Und das können auch wir jedes Mal empfangen und erleben, wenn wir sein Wort hören. Und ich hoffe, ihr werdet ermutigt, dass auch in Momenten der Schwachheit ihr euch an den Herrn wandelt, um dort nochmal Erquickung zu erlangen. So, lasst uns beten. Herr, wir danken dir von der Barmherzigkeit und Gnade. Wir bitten dich, dass du uns segnest, dass, oh Herr, du uns hilfst, dich zu erkennen und von dir erkannt zu sein. Dass wir dein Wort ergreifen und die Verheißungen empfangen. Dass wir in dir und dir allein Gnade finden, die uns in jedem Leid und jedem Trübsal durchhilft, auch in dem, was zukünftig kommt. Wir bitten all dies in Jesu heiligen Namen. Amen.